Morgen, morgen, nur nicht heute. Viele von euch werden das Sprichwort kennen und können den Satz fertig sagen, vermutlich. Aber kannst du dich noch erinnern, von wem du den Satz gelernt hast? Vielleicht von den Eltern, von der grossen Schwester, vom Lehrer oder Lehrmeister? Ist vielleicht sogar jemand da, der weiss, woher der Satz kommt? Woher das Sprichwort kommt? Die Bibel ist voller Sprichwörter, aber das kommt nicht aus der Bibel. Meine Recherchen haben ergeben, dass das von einem Kinderlied kommt aus dem 18. Jahrhundert, von einem deutschen Schriftsteller. Wahrscheinlich hat man schon vor 250 Jahren das Gefühl gehabt, man müsste Kind die Aufschieberitis austreiben, möglichst früh. Trotzdem, dass das kein biblisches Sprichwort ist, hat es sehr wohl etwas mit unserem Text oder mit der Bibel zu tun, die wir heute Morgen anschauen werden. Ich lese gerade aus dem Haggai, aus dem ersten Kapitel, die ersten zwei Verse. Ihr habt es auch auf dem Sonntagsblatt drauf gedruckt. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester. So spricht der Herr Zebaoth: Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Es ist noch nicht Zeit. Die Zeit ist noch nicht gekommen. So zitiert Gott sein Volk. Vielleicht haben sie auch gesagt, ja, morgen dann. Morgen mache ich es dann. Warum kommen sie zu dieser Aussage? Haben die Leute damals einfach zu wenig Zeit gehabt, um anfangen, das Haus zu bauen? Haben sie die nötigen Mittel nicht gehabt? Braucht ja doch ein bisschen Baumaterial, es braucht Leute, die mithelfen. Vielleicht sind sie auch überfordert, haben nicht gewusst, wo anfangen. Oder haben eben noch Haufen anderes Wichtiges auch noch zu tun gehabt. Vielleicht hat die eine gedacht, ja, wenn dann der Hans anfängt, dann fange ich dann auch an. Oder ja, zuerst können ja die, die nicht gerade so viel zu tun haben wie ich, können ja mal anfangen. Vielleicht sind sie auch einfach faul gewesen, wie sie dem Sprichwort heisst. Oder sie haben einfach keinen Bock gehabt und haben so ein bisschen schön verpackt, die fromme Worte. Es ist eben noch nicht dran. Es ist jetzt noch nicht Zeit. Vielleicht haben sie Gott vergessen. Vielleicht ist ihnen Gott ein Stück weit auch egal gewesen. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich noch nicht Zeit gewesen. Der Salomo hat ja auch schon gesagt, es hat alles seine Zeit. Und vielleicht ist der Moment noch nicht gekommen, um das Haus von Gott zu bauen. Ja, damit wir da ein bisschen eine Antwort finden können, macht es Sinn, ein bisschen Geschichte zu schauen von dem Volk Israel. Wie war denn die Situation damals, wo der Haggai geredet hat zum Volk der Juden? Wir finden im ersten Satz eine Zeitangabe. Wir befinden uns im zweiten Jahr der Regierung vom König Darius. Das entspricht etwa 520 vor Christus. Also eine Zeit ohne Handy, ohne Flugzeug, ohne Strom. Hat es alles noch nicht gegeben. Der Darius war König über ein riesiges Weltreich. Vom Mittelmeer bis zum Indus hat alles dazugehört. Jetzt wäre ich froh, wenn das Jungschi-Team mal vorkommen könnte. Wir sitzen dort so schön in einer Reihe. Wir müssen nichts sagen, wir müssen nur ein paar Zettel haben. Und ich habe gedacht, wir sind genug spontan für das. Ja. Danke vielmals. Also, wir haben den Haggai. Nimmst du sonst mal das Blatt? Du kannst dich etwa da an der Ecke da herstellen. Das passt gerade gut. Es gibt einen kleinen Zeitstrahl. Also im Moment sind wir da bei 520 vor Christus. Alles gehört eben zu dem persischen Reich, das Israel auch. Und wie ist das gekommen, dass das Israel, das ja unter dem David und dem Salomo so ein eigenständiges, grosses Land war, wie ist das gekommen, dass das jetzt nicht mehr selbstständig ist? Und für das müssen wir ein bisschen einen Sprung machen, noch ein bisschen weiter hindern. Kannst du mal so ein bisschen neben Schlagzeug stehen? Etwa. Danke vielmals. Nach dem Tod von Salomo ist Israel geteilt worden. In ein Nordreich, in ein Südreich. Der Norden, die haben sich einen eigenen König gesucht. Der Süden hat gesagt, ja, der Sohn von Salomo, den nehmen wir als König. Und alle anderen haben gefunden, nein, den wollen wir nicht. Nur gerade zwei Stämme haben dem Sohn von Salomo Treue gehalten. Dann ist es etwa 200 Jahre gegangen. Dann ist der assyrische König gekommen und hat das Nordreich zerstört. Du kannst da etwa in die Mitte stehen zwischen die zwei. Der ist gekommen und hat das Nordreich, man sagt dem auch Israel, zerstört, vernichtet. Etwa 20 Jahre später ist auch wieder ein Assyrer gekommen und hat im Südreich einmal ein bisschen für Ordnung gesorgt. Er hat es nicht gerade ganz ausgerottet, aber er hat doch, zumindest nach eigenen Angaben, hat sicher ein bisschen geblufft, hat er 200'000 Leute verschleppt. Wir wissen nicht genau, ob das stimmt, er hat sich wahrscheinlich ein bisschen brüstet mit dem, aber er ist gekommen und hat Juda auch geschwächt. Und dann kommt die Zeit der Babylonier, der Nebukadnezar ist auftreten und er ist auf Juda gekommen, hat dort mal die Elite verschleppt, unter anderem der Daniel ist dort geholt worden. Kurze Zeit später hat er Jerusalem erobert, also kurze Zeit, ein paar Jahre später so, und hat dort den König mitgenommen und einen neuen König eingesetzt, in der Hoffnung, dass der dann würde ihm Treue halten würde. Aber der hat auch nicht so Musik gehört. Und so ist dann Nebukadnezar den Geduldsfaden gerissen und er ist noch das letzte Mal gekommen und hat richtig aufgeräumt aus seiner Sicht und hat Juda zerstört, den Tempel zerstört, den Tempelschatz mitgenommen auf Babylon. Also da ist das Ende vom Südreich gekommen. Radomir, kannst du dich auch dazu aufraffen, da zu den Jungfahrleiter zu stehen. Du kannst da zwischen der Raffi und der Andrina stehen. Da ist dann Südreich zerstört worden. Ungefähr 70 Jahre später ungefähr hat dann der Kyros regiert, ein Perser. Die Babylonier sind abgelöst worden von den Persern. Und der hat von Gott den Auftrag bekommen, sein Volk zurückzuschicken, mit dem Auftrag, den Tempel aufzubauen. So ist es zu einer ersten Rückkehr gekommen. Das kannst du noch haben, weil das ist da so ein bisschen einfach vor dir, vor dem Haggai. Eine erste Rückkehr und ein Teil der Juden hat angefangen, wieder sich ansiedeln in Juda, in Jerusalem. Wir können das nachlesen, ich muss es gerade vorlesen, im Buch Esra. Im ersten Kapitel, da heißt es: Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außerdem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her wohnten, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinoden außer dem, was sie freiwillig gaben. Und der König Kyrus gab heraus die Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Der Serubabel ist als Statthalter zurückgegangen, als Vertreter vom persischen König, mit dem Auftrag, den Tempel wieder aufzubauen. Begleitet vom Jeschua, vom religiösen Führer und rund 50'000 anderen Leuten. Und so sind sie gekommen auf Juda. Nebenbei, es hat dann noch später zwei Rückkehren gegeben, unter dem Esra und dem Nehemia, die sind etwa da anzusiedeln. Also da sind wir noch nicht so weit. Wir sind heute und morgen, bewegen wir uns da in diesem Bereich. Einfach das als Hinweis. Danke vielmals, ihr dürft sonst wieder am Platz gehen. Ja, die sind zurückgekommen und haben gestartet mit dem Tempelaufbau. Sie haben einen klaren Auftrag gehabt, sind motiviert, voller Elan dran gegangen. Und dann lesen wir auch im Esra, sie haben das Laubhüttenfest gefeiert. Und dann plötzlich sind Leute, die dort ja schon gewohnt haben, jetzt in der Zeit, wo halt Juda weg, das Volk von Juda weg war, gekommen und haben gesagt, hey, was macht ihr da? Können wir auch mitbauen? Und dann haben die Juden gesagt, nein, das geht nicht. Wir wollen uns nicht mit, also sie haben es nicht so gesagt, aber wir wollen uns nicht vermischen. Das hat dazu geführt, dass die Widerstand geleistet haben und sie einfach davon abgehalten haben, den Tempel zu bauen. Es hat Schwierigkeiten gegeben und tatsächlich ist die Arbeit am Tempel niedergelegt worden. Voll Elan sind sie zurück. Sie haben mit Pioniergeist angepackt, haben angefangen zu bauen und es hat Schwierigkeiten gegeben und sie haben alles liegen. 16 Jahre sind vergangen und dann ist der Haggai auftreten mit seiner Botschaft. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, red zum Volk. Und was hat er für eine Botschaft gehabt? Es gibt im Buch Haggai 4 Reden, die er gehalten hat, innerhalb von 4 Monaten. Und die erste haben wir heute schon reingeschaut. Vielleicht hat er auch noch mehr gehabt, das wissen wir nicht, einfach die 4 sind überliefert. Haggai bedeutet Fest oder der Festliche. Er ist vermutlich im Exil geboren. Finde ich noch spannend, dass ihm die Eltern den Namen gegeben haben in der Verbannung. Wir können ahnen, dass er dann mit dem Serubabel und dem Jeschua zusammen zurückgekommen ist und jetzt eben im Jahr 520 etwa tritt er auf und redet zum Volk. Das ist so der historische Hintergrund zu dieser Rede vom Haggai. Was hat er gesagt? Das Volk sagt, es ist noch nicht Zeit. Morgen vielleicht, morgen, es ist noch nicht Zeit. Warum sagen sie, es ist noch nicht Zeit? Sind das einfach faule Kerle gewesen? Wenn man jetzt so die Geschichte anschaut, dann muss man sagen, nein, die sind ganz sicher nicht faul gewesen. Die haben es auf sich genommen, zurückzugehen. Sie haben angefangen zu arbeiten, sie haben sich eine neue Existenz aufgebaut. Von nichts aus gestartet, die haben gekrampft wie verrückt. Sie haben sich Häuser gebaut. Sie haben sogar, das heisst da im Haggai, in täferten Häusern gewohnt. Ich lese da die nächsten 2 Verse. Also so spricht der Herr, dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Und das Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt. Und dies Haus muss wüst stehen. Also die haben sehr wohl geschafft und gekrampft. Sie haben sich ein schönes Haus gebaut. Haben sich Zeit genommen, um es schön zu verkleiden mit Holz. Ein Fauler würde das nicht machen. Schon gar nicht in einem Land, wo kaum Holz wächst, nur so knorrige Olivenbäume. Es waren keine faulen Leute, ganz sicher nicht. Vielleicht, wir können annehmen, sie haben wirklich den Eindruck gehabt, es ist noch nicht Zeit. Sie haben ja angefangen, es hat Widerstand gegeben. Vielleicht ist das ein Zeichen von Gott, wir sollen jetzt noch nicht bauen. Vielleicht haben sie so gedacht, aber der Haggai macht deutlich, es war nicht von Gott so gedacht. Aus Gottes Sicht wäre es schon Zeit gewesen, den Tempel zu bauen. Ich denke, für mich so das Wahrscheinlichste ist, die Menschen waren entmutigt, haben die Arbeit drum liegen, wegen dem Widerstand. Oder vielleicht sind sie so beschäftigt, dass sie gar nicht gesehen haben, wie der Tempel schlecht zu Weg ist. Ich weiß nicht, wie häufig, dass sie am Tempel vorbeigelaufen sind. Vielleicht haben sie das gar nicht realisiert, dass der nicht schön aussieht, nicht gebaut ist. Oder vielleicht sind sie einfach beschäftigt gewesen mit anderen Sachen, beschäftigt mit ihrem Haus, haben sich nur um sich selber gedreht, um ihre Bedürfnisse oder ihre vermeintlichen Bedürfnisse, Ferien, Auto, gut, damals nicht, aber eigene Sachen, die ihnen wichtig sind. Ihr Haus war ihnen wichtiger gewesen als das Haus von Gott. Wir haben da vorne zwei Lego-Häuser. Das symbolisiert das Haus, das sie gebaut haben für sich. Und das ist der Tempel, der noch darauf wartet, wieder aufgebaut zu werden. Sie haben sich um sich selber gedreht. Vielleicht kennen wir das. Mit was sind wir Tag ein, Tag aus beschäftigt? Um was dreht sich unser Leben? Für was setzen wir unsere Fähigkeiten, unsere Ressourcen ein? Wie schnell wollen wir uns entmutigen, wenn es Widerstand gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt? Vielleicht gibt es Sachen, die wir zuerst noch unbedingt erleben müssen. Zuerst noch reisen und dann habe ich dann Zeit für Gott. Oder zuerst noch das und das erledigen. Und dann habe ich dann schon noch Zeit. Und so haben sie vielleicht da nochmal einen Stock drauf gebaut. Sie denken dann, ja, so alles ist noch nicht ganz so gut. Ein bisschen Ferien müssen schon auch noch sein. Ein neues Handy sollte auch noch sein. Und so weiter. Und der Tempel ist immer noch in Trümmer gelegen. Das hat Folgen gehabt, das können wir lesen in den nächsten paar Versen. Sie haben das Haus von Gott vernachlässigt. Und dann sagt Gott zu ihnen im Vers 5, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel. Also sie sind auch da fleissig gewesen, sie haben viel geschafft, sie haben viel gesät. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth. Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Die Leute haben sich abgemüht, wie verrückt, und sind doch nicht auf den grünen Zweig gekommen. Vielleicht kennen wir das auch aus unserem eigenen Leben. Wir krampfen von morgen früh bis abends spät und haben doch nicht genug. Wir mühen uns ab, kommen nicht auf den grünen Zweig. Liegt es vielleicht daran, dass wir Prioritäten falsch gesetzt haben, dass wir uns ein kleines Schloss bauen wollen, dass wir unseren Gott vernachlässigen. Zweimal sagt Gott, achtet doch darauf. Schaut an, wie geht es euch denn, so wie ihr jetzt lebt. Ihr seid fleissig, ihr arbeitet. Aber wie geht es euch wirklich dabei? Und dann kommt Gott mit einem ganz klaren Auftrag, konkret, wie verrückt. Er sagt nicht einfach, bauen das Haus, sondern er sagt, geht Holz holen, ins Gebirge, sagt sogar noch wo, und dann bauen. Heute für uns ist ja nicht mehr Zeit, um Gott einen Tempel aus Stein oder Holz zu bauen. Im Neuen Testament lesen wir, dass der Tempel wir sind. Die Gemeinde von Gott ist der Tempel. Ich möchte euch eine Stelle lesen aus Epheser 2, Vers 18, folgende. Denn durch ihn haben wir alle beide, also Jude und Nicht-Jude, in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Paulus schreibt der Gemeinde in Ephesus, an Christen dort, wir sind auch ein Teil vom Volk Gottes geworden und ihr sollt zum heiligen Tempel aufgebaut werden. So wie früher der Tempel der Ort war, wo man Gott begegnet ist, so ist heute gemeint von Gott der Ort. Die Gemeinde ist das Zuhause von Gott. Gott wohnt nicht einfach nur im Himmel, sondern er wohnt auch da unter uns. Unter den Menschen, die an ihn glauben. Es geht nicht um die Mauern oder um das Gebäude, sondern um die Menschen. Die Menschen, die an Jesus glauben, das ist die Gemeinde. Es heisst an einer anderen Stelle, dass Jesus in uns wohnt mit seinem Geist. Und wenn sich ganz viele Christen treffen oder auch wenig Christen treffen, dann ist Jesus ganz besonders da, weil in jedem ist ja Jesus dabei. Wenn da steht, geht, holt Holz, baut das Haus von Gott, dann heisst das für uns heute, baut Gemeinde oder baut am Reich Gottes. Dreht euch nicht um euch selber drehen. Kümmert euch nicht nur um eure Häuser, um euren Beruf, euren Job, eure Karriere, eure Hobbys und was ihr noch alles für Bedürfnisse oder vermeintliche Bedürfnisse habt, sondern setzt euch für Gott ein. Setzt Gott an erste Stelle. Setzt euch dafür ein, dass es das Reich von Gott sich ausbreiten kann, grösser werden, kann wachsen. Dass der Tempel da, wieder zu einem Tempel kann werden, zu einem schönen, grossen Haus. Das ist erst ein Anfang natürlich. Ja, was hat Gott, was hat gemeint in unserem Leben für einen Stellenwert? Es gibt Leute, die sagen, ja, ich glaube an Gott und das ist mir auch ernst mit Gott und das ist mir wichtig, er ist mein Wichtigste im Leben, ich möchte auch nach seinem Willen leben. Aber in der Gemeinde hat es so viele schräge Vögel. Ich habe so viele schlechte Erfahrungen gemacht, so viele Enttäuschungen erlebt. Mit der Gemeinde kann ich nichts anfangen. Tut mir leid, kann ich nichts anfangen. Oder der Musikstil passt mir nicht, oder was auch immer. Ich habe ein gewisses Verständnis für so Aussagen, aber es gibt einfach mindestens zwei Schwierigkeiten dabei. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Aber die erste ist, wer zu Gott Ja sagt, sagt auch zu der Gemeinde Ja. Durch das, dass wir an Jesus glauben, sind wir automatisch Teil von seiner Gemeinde. Nicht unbedingt jetzt von der FG Bubiken oder sonst irgendeiner Kirche am Ort, aber wir sind Teil von der Gemeinschaft der Gläubigen. Ich bin mit allen schrägen Vögeln auf der Welt verbunden, die an Jesus glauben, ob ich das will oder nicht. Ich kann mir die nicht aussuchen. Wie der Familie auch. Die Geschwister, die hast du einfach. Es gibt Gott nicht ohne die Gemeinde dazu. Wir können die nicht Gott annehmen, unser Leben aufnehmen und sagen, die Gemeinde kannst du dann draussen behalten, die geht mir nicht an. Das funktioniert nicht. Und das zweite Punkt für die Leute, die so denken, Gott, wenn die Gemeinde Gottes Haus ist, Gott ist es doch wert, dass er ein anständiges Haus hat, wo er drin wohnen kann. Dann kann mir doch die Gemeinde nicht einfach egal sein. Dann kann ich doch nicht einfach sagen, mit dem, was ich nichts zu tun habe. Das geht mir nichts an. Wenn Gott möchte in der Gemeinde wohnen. Und so ist es, wenn wir an Jesus glauben, automatisch auch der Auftrag damit verbunden, dass wir uns einsetzen für das Reich von Gott, dass wir uns einsetzen, dass die Gemeinde von Gott gebaut wird, dass der Tempel wachsen darf. Eben nicht der Tempel aus Stein und Holz, sondern dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen dürfen. Das kann ja ganz verschieden aussehen, die Mitarbeit oder der Einsatz für Gott. Es kann sein, dass man in der Jungschi mitschafft. Es kann sein, dass man in der Musik mithilft, im Kindergottesdienst, wo auch immer. Es kann aber auch sein, dass ich in meinem Umfeld das Evangelium bezüge und Menschen mit Menschen über Gott rede, sie zu Jesus führen. Es kann sein, dass ich in die Mission gehe oder dass ich einfach Missionare im Gebet und finanziell unterstütze. Oder dass man für die Gemeinde betet. Es gibt ganz einen Haufen Möglichkeiten und ich glaube, es ist weniger die Frage, was wir dann alles für Möglichkeiten haben. Sonst, wenn euch die Ideen ausgehen, fragt mal die Gemeindeleitung, die haben sicher noch irgendwie einen guten Tipp, den ihr euch einsetzen könnt. Die Frage ist weniger, was man alles könnte, sondern die Frage ist, nehmen wir jetzt uns die Zeit für Gott und seine Gemeinde? Sind wir jetzt bereit, mitzubauen? Nicht erst morgen oder übermorgen, vielleicht in 10 Jahren, wenn es uns wieder besser geht oder wenn Kinder draußen sind oder was es alles so für mögliche Gründe gibt. Sind wir parat, Prioritäten so zu setzen, dass Gott nicht zu kurz kommt? Dass Gott nicht muss warten? Was haben der Zerubabel und der Jeschua und das Volk damals gemacht? Wie ist die Geschichte weitergegangen? Sie sind unser rechtes Vorbild. Im Vers 12 lesen wir, da gehorchten Zerubabel, der Sohn Shealtiels und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und alle übrigen vom Volk, der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Sie haben gelost, und zwar gelost, indem sie auch gehorsam gewesen sind. Nicht nur einfach, ja, ich habe es gehört, sondern sie haben gefolgt. Wie ist es bei uns? Hören wir überhaupt Gott zu? Wie reagieren wir, wenn er zu uns redet? Sind wir gehorsam? Der Zerubabel, der Jeschua, das Volk hat zugelost, hat Gott ernst genommen und es hat dazu geführt, dass das Volk Gott gefürchtet hat. Das heisst, das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Es ist ihnen eingefahren, die Botschaft vom Haggai. Sie haben realisiert, ja, Gott hat recht. Wir haben sein Haus vernachlässigt. Und das ist nicht richtig. Wir haben uns nur um uns selber gedreht, unser Schlösschen gebaut. Und Gott, was haben wir mit Gott gemacht? Den haben wir vergessen, den haben wir auf die Seite gestellt, den haben wir warten lassen. Das ist ihnen so eingefahren, dass sie Angst bekommen oder sich gefürchtet haben, dass sie vor dem grossen, heiligen Gott verschrocken sind. Sie haben gemerkt, sie sind schuldig geworden. Und das Gericht haben sie ja schon gespürt. Das haben wir vorher gelesen, dass Gott sein Segen abgezogen hat von ihrem Leben. Darum war ihre Mühe vergeblich gewesen. Wie ist das bei uns? Wie ist es mit der Ehrfurcht vor Gott? Kennen wir das überhaupt noch aus unserem Leben? Ist uns bewusst, dass wir vor Gott, dem heiligen Gott, nicht bestehen können? Die Leute waren wahrscheinlich noch so ein bisschen halb im Schock gewesen. Und dann hat Gott bereits wieder zum Volk geredet durch den Prophet Haggai und hat ihnen gesagt, im Vers 13, ich bin mit euch, spricht der Herr. Stell mir vor, sie haben vielleicht noch zittert vor Schreck oder kühlet, was auch immer. Und dann kommt die Botschaft, wir müssen nicht Angst haben vor Gott. Ich bin mit euch. Eine Ermutigung von Gott an sein Volk. Gott hat das gesehen, dass sie ihre Reaktion gesehen, dass sie verzweifelt gewesen sind oder sich gefürchtet haben. Und Gott hat das wahrgenommen und hat ihnen eine gewaltige Zusage gegeben. Ich bin mit euch. Ihr müsst nicht Angst haben, sondern darauf vertrauen, dass ich bei euch bin. Und die Zusage dürfen auch wir in Anspruch nehmen, für uns persönlich, wenn unsere Schuld uns bewusst wird. Wenn wir Ehrfurcht bekommen vor Gott. Oder vielleicht sogar Angst vor Gott. Und zu ihm kommen, er ist mit uns. Das Volk ist noch nicht am Bauen, aber bald geht es los. Ich möchte Vers 14 noch lesen. Der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebot, ihres Gottes. Am 24. Tage des 6. Monats im 2. Jahr des König Darius. Gott hat den Geist vom Serubabel, vom Jeschua, vom Volk aufgeweckt, heisst es da. Mit anderen Worten, Gott hat ihre Einstellung verändert. Sie haben gesagt, die Zeit ist noch nicht da. Morgen, nur nicht heute. Und jetzt haben sie die Einstellung, ja, es ist Zeit, das Haus von Gott zu bauen. Gott hat sein Volk bereit gemacht, jetzt anzufangen. 23 Tage nach der Rede vom Haggai haben sie angepackt. Nur 23 Tage. Ist das nicht beeindruckend? Gerade so 3 Wochen etwa ist es gegangen, von dem Moment an, wo die Rede war, wo sie getroffen hat, wo sie bewusst geworden sind, wir haben einen Fehler gemacht und wir wollten das angehen. 3 Wochen später, wahrscheinlich ohne grosses Konzept, kein 3-Jahres-Plan, kein Finanzierungsplan. Sie haben in der kürzester Zeit Baumaterial angeschafft, Personal angeschafft, Werkzeuge organisiert, dass sie mit dem Bau starten konnten. Sie waren sehr entschlossen, loszulegen. Nicht morgen, sondern gerade jetzt. Wie ist das bei uns? Wie entschlossen sind wir? Wie packen wir an, wenn Gott zu uns redet, uns einen Auftrag gibt? In der Bibel hat es auch andere Reaktionen gegeben auf so Aufforderungen. Leute, die zögert haben, die gefunden haben, schicken andere. Aber da hat Gott gewirkt an ihrem Herz und hat sie parat gemacht. Und manchmal ist es ja so, dass wir das Gefühl haben, wenn ich mich für Gott einsetze, dann kommt alles andere zu kurz. Dann verpasse ich so viel, muss auf so vieles verzichten, muss einen Teil von meinem Lohn, von meinem Einkommen abgeben. Und da möchte ich euch einen Text lesen zum Abschluss aus Matthäus 6. Den Schluss hat Radomir schon gelesen, ich fange ein bisschen weiter oben an, ab Vers 25. Darum sage ich euch, es ist Jesus, der da redet, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Eine gewaltige Verheißung, wenn wir zuerst an Gott denken, wird er für uns sorgen. Noch etwas zum Bauen. Gott fordert uns auf, um an seinem Reich zu bauen. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir ohne ihn nichts tun können. Oder der Salomo hat es so formuliert in einem Psalm, Psalm 127, der erste Vers. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Also wir sollen uns einsetzen, aber auch im Bewusstsein, wir haben es nicht im Griff, wir haben es nicht in unserer Hand. Gott ist der, der muss bauen, der wirkt. Ich bete zum Schluss. Ja, Herr, ich danke dir, dass du dein Reich baust, dass du am Werk bist auf der ganzen Welt, dass deine Gemeinde wächst, auch die Gegenden, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, wo Christen unter Druck sind, verfolgt sind, weil sie an dich glauben. Es ist für dich kein Hindernis. Danke, baust du dein Reich und danke, baust du auch da in Bubiken mit uns zusammen deine Gemeinde. Bitte ich, dass wir brauchbare Werkzeuge sein für dich, dass wir einen mutigen Schritt vorwärts gehen mit dir. Nicht nur uns um uns selber drehen, sondern können auf dich schauen und auf das, was wirklich wichtig ist. Danke, dürfen wir in allem Sinne mit deiner Hilfe rechnen und dürfen wir darauf vertrauen, dass du bei uns bist, dass du dein Reich baust. Amen.